D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Die ersten 10 Tage sind rum und ich weiß, auf allen Kanälen wird getrumpt. Aber auch die Liebe kommt nicht drum rum, nachzuspüren, was hat die Wahl in den USA für Folgen.
The President-elect of the United States of America, Donald Trump.
Ours was not a campaign, but rather an incredible and great movement.
This is painful and it will be for a long time.
Verlieren tut weh, klar, Hillary Clinton hat es nicht leicht. Aber was noch mehr weh tut, ist der Gedanke, was für eine Bewegung, von der The President-elect Donald Trump da spricht, eigentlich gewonnen hat. Was sich schon im Wahlkampf angedeutet hat, wird gerade bei der Teamaufstellung rund um Trump immer deutlicher. Aufwind hat eine weiß-nationalistische Politik, die nicht nur rassistisch ist, sondern auch offen homophob und sexistisch. Und da setzen wir an und fragen in einer Stunde Liebe, wie sieht dieser Backlash aus? Antifeministisch, gegen die hart erkämpfte Anerkennung, ja, von sexueller Vielfalt und Selbstbestimmung? Und wie macht sich diese Bewegung nicht nur in den USA breit, sondern im Westen überhaupt, auch bei uns in Deutschland? Fragen über Fragen, die uns noch lange beschäftigen werden. Also gehen wir sie liebevoll an.
D-Radio Wissen.
Was mussten wir auch fern von den USA in den letzten Wochen und Monaten nicht alles an US-Wahlkampfberichten ertragen? So viel he said, she said. Also Hillary Clintons E-Mail-Affäre oder ihr Gesundheitszustand. Dann Donald Trumps Steuerprellerei und besonders schön eine Reihe an sexistischen Beleidigungen, die Trump offen oder privat von sich gegeben hat.
You've called women you don't like fat pigs, dogs, slobs and disgusting animals. Your Twitter account
only Rosie O'Donnell.
No, it wasn't.
You can do anything.
Whatever you want.
Grab him by the pussy.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
Your Twitter account has several disparaging comments about women's looks. You once told a contestant on Celebrity Apprentice it would be a pretty picture to see her on her knees. Does that sound to you like the temperament of a man we should elect as president?
I think the big problem this country has is being politically correct.
I did try and fuck her. She was married.
It's huge news, Sarah.
I was surprised because that is not the man that I know. They were kind of a boy talk.
Dass Trumps Frau Melania die Aussage, man kann Frauen einfach zwischen die Beine greifen, also grab them by the pussy, mit Jungsgerede abtut, ist natürlich politisches Kalkül. Genauso wie die Clintons die Affäre um Monica Lewinsky gehandelt haben, keine Frage. Aber man könnte Melanias ja verharmlosende Art von Boy-Talk zu sprechen auch als so eine Art Zeichen dafür sehen, wie sehr auch Frauen Sexismus verinnerlicht haben. Und das könnte dann wiederum mit ein Grund sein, warum Donald Trump auch so viele Frauen mobilisieren konnte. Alles im Konjunktiv, weil natürlich auch andere Faktoren eine Rolle gespielt haben, ist klar. Aber 53% der weißen Frauen haben Trump gewählt, trotz seiner sexistischen Beleidigung. Also die erste Frage an ARD-Korrespondentin Martina Butler, die den Wahlkampf in den USA kreuz und quer durch das Land begleitet hat. Wie erklären sich die Amerikaner, dass so viele Frauen für Trump gestimmt haben?
Ja, das ist für viele gar nicht erklärungswürdig, weil sie das für selbstverständlich halten, nämlich genau die Leute, die Trump gewählt haben, also die Frauen. Ich habe Frauen getroffen, die im strömenden Regen mit großen pinkfarbenen Schildern, wo drauf stand Women for Trump, also Frauen, die für Trump sind, an Straßenkreuzungen gestanden haben. Und ich habe die gefragt, Leute, was macht das mit euch? Warum? Was ist mit den Videos? Stört euch das gar nicht? Und die haben gesagt, ganz ehrlich, für uns ist es nicht so wichtig, was er sagt, als wichtiger, was sie tut. Also sprich, seine Worte werden halt nicht ganz so wichtig genommen und sie haben einen derart abgrundtiefen Hass auf Hillary Clinton gehabt, dass es klar war, nee, die Frau können wir nicht wählen. Und das hat sie halt motiviert. Es ist etwas, was das Time Magazine jetzt mit einem Titel direkt vor der Wahl eigentlich, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Die haben nämlich gesagt, die Wahl ist ein Referendum darüber, was Frauen erreichen können und was Männer sich leisten können.
Ja, aber es gab ja auch Bilder zum Beispiel von weißen Frauen, die dann ein T-Shirt haben und dann Trump can grab my pussy, steht dann da drauf. Wo man das Gefühl hat, dieses zwischen die Beine greifen, bekam dann fast schon so einen ironischen Aspekt oder auch fast so eine Art, naja, so sind sie die halt, die Männer. Das ist halt Boy Talk, so hat es die Frau von Donald Trump ausgedrückt, Melania Trump. Das ist halt, so redet man halt so in Umkleidekabinen oder was. Und da ist ja nichts Schlimmes bei. Also da wurde auch teilweise wirklich sexistische Sprüche wurden da verharmlost, oder?
Ja, absolut. Und das habe ich auch von Leuten immer wieder gehört, dass die gesagt haben, Herrgott, Leute, jetzt stellt euch mal nicht so an. Das ist doch was, das wissen wir doch, das machen doch alle Männer. Und damit wurde das so ein bisschen, ja, also gut geheißen, weil das machen ja alle. Und das haben die für sich auch wirklich so erklärt, dass das so üblich ist. Aber man muss auch sagen, es gibt natürlich auch die Gegenseite. Die Gegenseite, die ganz klar eben sagt, not my pussy. Das sind die Leute, die jetzt auf die Straße gehen, die Schilder hochhalten. Wo zum Beispiel, habe ich gesehen hier in Washington, jemand ein Schild hochhält, Pussy grabs back, also jetzt wird sozusagen zurückgeschlagen. Also das ist ein Thema, das beide Seiten natürlich weidlich ausnutzen und auch die einen nehmen es halt ironisch. Also die Trump-Anhänger haben vieles, was sage ich mal gegen ihn als Kandidaten ging, ironisch genommen. Die haben sich ja auch Sticker angehängt, wo drauf stand deplorable, weil Hillary Clinton ja mal gesagt hat, die meisten Anhänger oder ein Teil der Anhänger sind eben deplorable, a basket of deplorables, also Leute, die eigentlich bemitleidenswerte Figuren sind. Das haben die alles aufgegriffen und haben es sozusagen dann ins Positive gedreht. Aber diese, ich sage mal, das Video, in dem eben sein Zitat I can grab her pussy drin war, das ist etwas, was von beiden Seiten ausgenutzt wird. Also auch die Demonstranten machen damit jetzt eben ihre Angst davor, dass es mehr Sexismus im Land gibt, dass es mehr Angriffe auf Frauen auch geben könnte, dass das eben etwas ist, was dringend diskutiert werden muss. Das machen die natürlich auch mit diesem Zitat deutlich und nutzen das auch im Endeffekt dann nur eben von der anderen Seite.
Seit der Wahl gibt es in den USA viele Berichte von rassistischen Anfeindungen gegenüber Schwarzen, Latinos, Juden, Asiaten, Homosexuellen und Frauen. Es wird beleidigt oder auch direkt handgreiflich. Und Trump hat sich dazu in seinem ersten Fernsehinterview bei CBS überrascht gezeigt.
I'm very surprised to hear that. I am so saddened to hear that. And I say, stop it.
Ja, hört auf, sagt Trump jetzt. Aber fürchten viele Amerikaner, dass jetzt nicht nur Rassismus verstärkt wird, sondern eben auch Sexismus gegenüber allen, die keine weißen heterosexuellen Männer sind?
Absolut. Also ich habe also natürlich auch eher auf der Seite der Wähler der Demokraten dann, aber das ist etwas, was hier wirklich hochgekocht ist. Also wo man sieht, da gab es viele, viele Sprüche, die waren hauptsächlich im Endeffekt richteten die sich gegen Muslime oder gegen Juden oder gegen Schwarze, weniger gegen Frauen, muss man sagen. Aber da wurden auf einmal Hakenkreuze an Wände gemalt, Sprüche wie Sieg Heil 2016 angesprayt oder schwarze Studenten haben an einer Uni, sind morgens aufgewacht und haben festgestellt, sie stehen in einem Kalender für Lynchmorde, wann ihrer geplant ist. Also das ist so das, was hier im sozusagen Nachgang der Wahl alles passiert ist. Es war weniger Angriffe gegen Frauen, aber natürlich gibt es die große Angst, dass diese Gesellschaft jetzt eine Rolle rückwärts macht, dass sie homophober wird, dass es sich gegen Frauen richtet. Und das hängt natürlich auch eng zusammen, in dem Fall mit Politik, die da gemacht wird. Die Frage, bleibt es bei dem Abtreibungsrecht, was wir haben? Denn Donald Trump kann eben einen Richter jetzt oder wird als erstes mit einem Richter am Supreme Court bestellen. Und da wird es einen konservativen Richter natürlich geben auf diesem freien Platz. Das ist ganz klar, dass der dann eben entscheidend sein könnte. Bei Abstimmungen ist die Sorge eben derjenigen, die sagen, Mensch, jetzt haben wir gerade die Homo-Ehe verabschiedet und haben ein für amerikanische Verhältnisse liberales Abtreibungsrecht. Und jetzt, was passiert damit? Da ist also Angst da. Da ist Angst, ob Urteile rückgängig gemacht werden, wobei daran Zweifel bestehen dürften. Aber natürlich könnte das absolut zu einem Thema werden, wo im Endeffekt bestehendes Recht dann nochmal irgendwo, wo versucht wird, ein Schlupfloch zu finden, um da eben dann doch bestimmte Dinge eher wieder in die konservative Richtung zurückzudrehen. Stichwort Abtreibung zum Beispiel. Und das ist etwas, aber Trump hat zum Beispiel auch gesagt, wir haben nun mal die Homo-Ehe, also da hat er auch nicht vor, dran zu gehen. Also bei bestimmten Sachen versucht er auch zu beruhigen. Aber das ist eine Angst, die natürlich hier in der Gesellschaft absolut umgeht.
Beobachtet Hörfunkkorrespondentin Martina Butler für die ARD in Washington DC. Gegen diese Angst gibt es ein Mittel, Protest, und wie kreativ er manchmal ausfällt, darüber sprechen wir gleich weiter in Eine Stunde Liebe.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Not my president. Der Schlachtruf der Demonstranten, die nach der US-Wahl in den Metropolen der Ost- und Westküste auf die Straße gegangen sind, quasi von L.A. bis New York. Und dann gibt es noch andere kreative Wege, wie zum Beispiel gegen den zukünftigen Vizepräsidenten, ja, und erklärten Abtreibungsgegner Mike Pence protestiert wird. Martina Butler, Reporterin für die ARD in Washington. Wie sieht denn dieser Protest genau aus?
Ja, der läuft über die sozialen Medien. Und da geht es darum, dass sich eben Leute entschließen zu spenden. Und zwar für Organisationen, gegen die der Vizepräsident eben doch deutlich ist. Zum Beispiel Planned Parenthood, eine Organisation, die sich um das Stichwort Abtreibung kümmert, aber auch um sowas wie Brustuntersuchungen bei Frauen etc. pp. Oder um Verhütungsmittel. Diese Organisation bekommt auf einmal massenhaft Spenden, vor allem im Heimatstaat von Mike Pence in Indiana. Damit will man halt ein ganz klares Statement abgeben. Das ist etwas, was wir unterstützen. Wir sind nicht für deine Politik. Und sie machen das alle im Namen von Mike Pence. Das heißt, Mike Pence bekommt auch immer eine Spendenbescheinigung. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank für Ihre 100 Dollar. Sodass er also jetzt gerade ganz viele Nachrichten kriegt, wie viel er doch gespendet hat für diese Organisation, die er eigentlich gar nicht unterstützt. Aber es gibt auch viele Spenden, zum Beispiel an die ACLU. Das ist eine Nichtregierungsorganisation hier, die sich für Bürgerrechte engagiert. Mhm. Oder den Sierra Club. Da geht es um Umweltschutz. Also, dass man wirklich im Endeffekt Organisationen stark macht, die etwas unterstützen, was nicht zwangsläufig als Politiklinie bei Donald Trump und Mike Pence erwartet wird.
Mit dabei bei diesen kreativen Protestformen sind ja auch viele prominente Frauen, wie zum Beispiel Sängerin Katy Perry, Autorin und Schauspielerin Lena Dunham oder Comedian Amy Schumer. Aber das Ganze geht doch auch über so einen Promi-Protest hinaus, oder?
Ja, und das ist im Endeffekt, merkt man, dass das formiert sich an allen möglichen Ecken und Enden, dass sich im Endeffekt ja fast kleine Gruppen bilden, die dann sagen, jetzt müssen wir aber den Mund aufmachen. Wenn wir jetzt sozusagen die Wahl verloren haben, dann müssen wir eben selber dafür sorgen, dass unsere Stimme gehört wird. Und das ist natürlich für Prominente deutlich einfacher als für manchen Otto-Normalverbraucher. Aber man sieht das auch ganz klar zum Beispiel daran, dass sich jetzt schon Frauen zum Beispiel verabreden für Demonstrationen am Tag nach der Amtseinführung von Donald Trump. Denn hier in Washington ist ein Million Women March geplant. Also es sollen 1 Million Frauen mindestens hier auf die Straße gehen, um gegen Trump und gegen Sexismus zu demonstrieren. Und ich habe schon mehrere Leute getroffen hier in Washington, die sagen, auch bei mir haben sich schon ganz viele Freundinnen aus dem ganzen Land angemeldet. Die fliegen extra hierher. Und das Gleiche gibt es aber auch zum Beispiel in Städten wie Philadelphia, wo jetzt zum Beispiel Demonstrationen von Frauen geplant sind, dezidiert, um gegen Trump zu demonstrieren. Und da merkt man einfach, da tun sich jetzt viele zusammen und sagen, unsere Stimme muss gehört werden, wie machen wir das möglich und finden dafür eben auch Wege. Aber das muss man sagen, hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie auch zum Teil Vorbild sein wollen, Vorbild für ihre Kinder. Denn das ist etwas, was man merkt im Nachgang der Wahl. Da haben viele, die eben nicht Trump unterstützen, Schwierigkeiten gehabt, das ihren Kindern zu erklären. Wobei man auch sagen muss, die Zeichen, die es zum Teil gibt von Donald Trump, machen vielleicht einigen auch wieder Hoffnung.
Jetzt gibt er sich gemäßigter. Im Wahlkampf hat Donald Trump aber auf die Frage nach seinen unzähligen frauenverachtenden Sprüchen hin geantwortet.
I think the big problem this country has is being politically correct. I've been challenged by so many people, and I don't frankly have time for total political correctness. And to be honest with you, this country doesn't have time either.
Das kann ja jetzt im Grunde alles bedeuten, aber vor allem auch, dass in den Debatten rein verbal Rassismus, Homophobie, Sexismus auf politischer Ebene wieder so salonfähig werden. Wie wird das in den USA gesehen?
Ja, also das haben natürlich viele Trump-Anhänger für genau das Richtige gehalten. Die haben gesagt, das ist erleichternd, das ist mal frische Luft, endlich mal einer, der sagt, was wir alle die ganze Zeit denken. Das habe ich überall gehört, bei allen möglichen Trump-Veranstaltungen, auf denen ich war. Das war ein Durchatmen im Endeffekt auf deren Seiten. Aber jetzt im Nachgang bin ich nach Johnstown gefahren. Das ist eine Stadt, in der Donald Trump mit 66,8% gewonnen hat. Und da habe ich die Leute auch drauf angesprochen. Ich habe gesagt, naja, was sagt er denn jetzt dazu? Und die sagt, naja, dass er jetzt gemäßigter ist, damit haben wir doch alle gerechnet, dass er nachher nicht unbedingt mehr so weiterpoltert. Das war halt Wahlkampf und jetzt macht er halt andere Politik, dass er dabei auch manchmal inhaltlich eine Rolle rückwärts macht, also zum Beispiel als Chief of Staff, also als hochrangigsten Mitarbeiter, einen Mann nominiert, der eindeutig zum republikanischen Establishment gehört, nämlich Ryan Priebus. Das hat die alle nicht gestört, haben gesagt, naja, Herrgott, jetzt muss er halt Politik machen und das heißt dann halt auch vielleicht mal ein bisschen weniger polterig und ein bisschen weniger auf den Punkt. Hauptsache, er macht das, was wir erwarten, nämlich den Laden da mal ordentlich aufmischen.
Du hast vor der Wahl mit vielen Amerikanern gesprochen und jetzt nach der Wahl auch nochmal. Man redet ja immer die ganze Zeit von dieser Spaltung eines Landes. Ist es wirklich so oder ist das medial herbeigeredet?
Nee, das ist wirklich so. Das ist eine ganz, ganz tiefe Spaltung. Ich bin Anfang der Woche in Pennsylvania gewesen und habe dort zum einen Johnstown besucht, eine durch und durch republikanische Stadt, wo sie darauf zählen, dass er Jobs zurückbringt in die Kohle- und Stahlindustrie, und bin dann 4 Stunden weitergefahren nach Philadelphia in die Metropole und habe da eine ganz andere Welt erlebt. Menschen, die sich eben Sorgen machen über Homophobie, Sexismus, Rassismus, die auf die Straße gehen zu Tausenden, die sich wirklich fragen, wie soll das weitergehen in diesem Land, wo die Sorge unglaublich groß ist, wo aber auch Hillary Clinton mehr als 80% der Stimmen bekommen hat. Jetzt liegen dazwischen nur wenige Stunden. Und mir hat ein Mann ganz klar gesagt, und damit finde ich, hat er den Nagel auf den Kopf getroffen: Wir verstehen die Leute nicht und die Leute verstehen uns nicht. Also die Clinton-Leute verstehen die Trump-Leute nicht und umgekehrt genau das Gleiche. Und man merkt, dass diese Spaltung ganz, ganz real ist und dass die sich wirklich auch vor allem widerspiegelt in Land gegen Stadt.
Die USA sind ganz klar eine gespaltene Nation, sagt Martina Butler, ARD-Korrespondentin in Washington D.C. Aber die Ängste der Landbevölkerung dort, also vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, vor Einwanderung, vor anderen Lebens- und Liebesmodellen, das kommt einem hier in Deutschland ja auch nicht unbekannt vor, ne? Stichwort besorgte Bürger. Da blicken wir als nächstes drauf.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Freitagabend, Zeit für eine Stunde Liebe in D-Radio Wissen. Wir trumpen uns durch die Sendung und wollen auf die Wirkung der US-Wahl hier in Deutschland schauen. Was steht uns da für ein Backlash bevor? Darüber wollen wir sprechen mit der Feministin Anne Wizurek. Anne hat ja vor 3 Jahren mit dem Hashtag Aufschrei eine Debatte über Sexismus und sexualisierte Gewalt angestoßen. Stellt sich jetzt die Frage, was bedeutet der Wahlsieg von Donald Trump aus deiner Sicht, Anne, für Deutschland? Ist das ein Rückschritt in der westlichen Debatte um Sexismus?
Mit dem Wahlsieg von Donald Trump und natürlich auch der Stärkung der neuen Rechten bei uns und dem rechtspopulistischen Backlash auch in Europa ist natürlich ein klares Signal gesendet, dass hier ja einfach generell gerade eine starke Rückwärtsbewegung in Gang ist und Sexismus und Rassismus, Antisemitismus ganz klar einfach wieder salonfähig sind.
Der Spiegel-Online-Kolumnist Jan Fleischhauer schreibt vom Ende des Feminismus, wie man ihn kannte.
Der moderne Feminismus behauptet nur, die Mehrheit der Frauen zu repräsentieren. Tatsächlich hat er Mühe, aus dem Seminarraum herauszufinden. Schon der Jargon der Protagonistin verrät, dass hier Leute den Ton angeben, deren Lebensplanung von einem drittmittelgeförderten Projekt zum nächsten reicht. Man muss keinen Kontakt zur normalen Arbeitswelt haben, der über gelegentliche Besuche bei Penny hinausgeht. Aber es kann eben auch nicht schaden, wenn man sich die Befreiung der Hälfte der Menschheit auf die Fahnen geschrieben hat.
Ist das linke politische Lager zu arrogant vielleicht, um die Probleme von Frauen anderer Gesellschaftsgruppen zu erkennen? Ist es so eine Art Feminismus der Eliten, auch hier bei uns in Deutschland?
Also ich weiß jetzt nicht, warum ausgerechnet Jan Fleischhauer als Feminismusexperte hinzugezogen wird in dieser Debatte. Mir wäre es lieber, wenn hier tatsächlich FeministInnen zu Wort kämen. Denn letztendlich beweist er mit seinem Kommentar einfach auch nur einen krassen Anti-Intellektualismus, der natürlich auch mit Rechtspopulismus einhergeht. Insofern bedient er das an dem Punkt tatsächlich. Und das weiß er mit Sicherheit auch. Letztendlich den Feminismus, den ich vertrete, den ich in meinem Umfeld sehe, der auch in den letzten Jahren immer stärker präsent in den Medien geworden ist, der kümmert sich genauso um eine Frauenquote wie ums Thema Altersarmut von Frauen, sexualisierte Gewalt gegen Menschen aller Geschlechter, ja, gegen überhaupt die Möglichkeit, sich beruflich zu verwirklichen oder zu gucken, was möchte ich eigentlich in meinem Leben machen? Also ganz klar elementare Fragen. Und das ist natürlich einfach, das einfach mal so als Argument irgendwie in die Welt zu setzen, wenn man da so ins Internet schreibt als Spon-Kolumnist. Aber letztendlich, ja, ich weiß auch nicht, woher Jan Fleischhauer an den kleinen Leuten sozusagen dran ist. Also ich persönlich reise fast jeden Tag irgendwo in eine andere kleine Stadt, ein kleines Dorf mitunter auch, und berichte Menschen davon, warum es Feminismus braucht, welche Debatten dazu gehören. Und insofern ja, sollten vielleicht mal gewisse Kolumnisten aus ihrer Filterbubble rauskommen.
Ist ja vielleicht selber in der Blase. Wobei ich mich schon gefragt habe, der Aufschrei, den es auf Twitter eben gab gegen Sexismus, wurde da viel geschrieben, ob die Frauen, die sich da zu Wort gemeldet haben, wirklich so ein gesamtgesellschaftliches Bild repräsentieren. Weil man ja eigentlich von den sozialen Netzwerken ja schon weiß, dass das eher gebildete Leute sind, eher jüngere Leute sind. Und ob man, wenn man sich eben auch in dieser Welt bewegt und sich diese Kommentare anschaut, man vielleicht ein Weltbild bekommt, was mit der Realität nicht ganz übereinstimmt.
Na, natürlich, also natürlich kann ein Medium wie Twitter immer nur einen Ausschnitt liefern, aber wichtig war ja hier erstmal zu sehen, wie die ganze Palette von Sexismus und sexualisierter Gewalt aussieht, was ja im Übrigen von vielen Menschen dann trotzdem immer noch verharmlost worden ist, anstatt es als gesamtgesellschaftliches Problem anzuerkennen. Aber deswegen ist es ja auch so wichtig, da eine breite öffentliche Debatte drüber zu führen und auch immer wieder darauf zu pochen, dass wir hier immer noch Aufklärung bedürfen, dass wir immer noch Beratungsangebote brauchen. Und gerade bei der Aufschreidebatte sagt ja auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, dass sie ein Drittel mehr Anfragen aufgrund dieser öffentlichen Debatte bekommen hat. Und das zeigt ja umso mehr, wie wichtig es ist, erstmal Betroffenen so zu vermitteln, dass sie nicht alleine sind, dass sie sich Hilfe suchen dürfen und dann eben im besten Fall auch welche bekommen.
Sagt Anne Witzorek, und wir sprechen gleich weiter über den Aufwind, den offenbar rechtspopulistische Parteien in Deutschland durch die US-Wahl verspüren.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Bevor wir so tun, als ob die Mitte der Gesellschaft frei davon wäre, erinnern wir uns nochmal an die Sexismusdebatte, die es vor 2 Monaten in der CDU und dann über alle Parteien hinweg gab. Ausgelöst wurde sie durch den offenen Brief der CDU-Lokalpolitikerin Jenna Behrens, in dem sie über sexistische Erfahrungen in der Berliner CDU geschrieben hat, dass sie zum Beispiel von Parteichef Frank Henkel große süße Maus genannt wurde. Als Reaktion folgte eine interne Minischlammschlacht. Besonders schön, wie die Frauenunion da Solidarität gezeigt hat. Nicht. Und Jenna Behrens Resümee ist deshalb auch besonders nüchtern.
Es zeigt mir jetzt, wie Politik funktioniert. Und ich bin erschreckt, dass es tatsächlich so schlimm ist und so persönlich wird und dermaßen harte Bandagen ausgefahren werden.
Unser Gast, die feministische Aktivistin Anne Witzorek, hat die Sexismusdebatte der CDU auch verfolgt. Anne zeigt das Ganze offensichtlich, dass Sexismus nicht nur ein Problem der amerikanischen Politik ist.
Sexismus ist ein globales Problem. Es ist halt immer in den Ausformungen dann jeweils vielleicht nochmal unterschiedlich zwischen den Ländern, aber da in Europa auch gar nicht mal so sehr. Und insofern ist auch ganz klar, dass eben auch Frauen Sexismus verinnerlichen als Botschaft. Und das haben wir eben am Beispiel der Frauenunion dann leider sehr deutlich gesehen. Aber ich fand auch positiv, dass durchaus parteiübergreifend da wiederum andere Politikerinnen sich dann solidarisch gezeigt haben mit Jenna Behrens. Also ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Aber zeigt einfach, dass wir mit dem Thema Sexismusdebatte eben längst noch nicht am Ende sind, wie vielleicht immer die meisten glauben. Es ist am Ende ein Thema, das wir immer weiter diskutieren müssen, wo wir immer weiter gucken müssen, was denn die tatsächlichen Lösungen sind, anstatt immer wieder nur dazustehen und festzustellen, huch, das gibt's ja.
Die Sexismusdebatte wird uns ja auch dank einer weiteren Partei, der AfD, bestimmt länger beschäftigen. Und am Tag nach der Wahl von Trump twitterte die AfD in Berlin, wir sind Präsident. Sieht sich in ihrer rückwärtsgewandten Politik offensichtlich bestärkt. Auf die Frage, ob Trumps sexistische Art die AfD inspiriert, erklärte der Berliner Vorsitzende Georg Pazderzky.
Naja, das wird sicherlich kein Vorbild für uns sein. Man muss ja auch sagen, Trump ist trotzdem gewählt worden, obwohl man ihm das vorgeworfen hat. Das zeigt, dass er offensichtlich die richtigen Töne und die richtigen Worte gefunden hat und die richtige Ansprache. Aber die AfD ist eigentlich keine Partei, die rüpelhaft ist. Dass hin und wieder eine Überspitzung erforderlich ist, um Themen auch deutlich zu machen, das wird nicht ausbleiben.
Also müssen wir bis zur Bundestagswahl 2017 auch mit mehr Sexismus im deutschen Wahlkampf rechnen?
Im Zuge oder im Zusammenhang mit der AfD bin ich mir sicher, dass wir da noch mit sehr viel mehr sexistischen, rassistischen, antisemitischen, homophoben und so weiter Äußerungen rechnen müssen. Die nutzen natürlich nur einfach auch die Werkzeuge von Rechtspopulismus und nennen das vielleicht nicht explizit so, sondern verkleiden es dann eben in anderer Sprache, was hier jetzt als weniger rüpelhaft wirklich noch sehr euphemistisch beschrieben worden ist. Und das ist aber auch eine Verantwortung, das zu entlarven, das zu erkennen, sich nicht auf diese Niveaulosigkeit und Debatten von Wahlkämpfen dann eben auch einzulassen, sondern ganz klar sich dagegen zu positionieren und für klare Botschaften zu stehen. Und da hoffe ich sehr, dass die etablierten Parteien da wirklich jetzt mal den Hintern hochbekommen für 2017 und genau das repräsentieren.
Ja, die Frage ist eben, wie würde man das richtig schaffen, klare Botschaften? Weil im Wahlkampf in den USA hatte ja eher Trump deutlichere Botschaften, die die Menschen erreicht haben. Und das waren eben die, die nicht politisch korrekt waren.
Nein, wir müssen hier schon unterscheiden. Deutliche Botschaften mit Haltung zu senden heißt nicht, wer am lautesten schreit. Hier hat jetzt gerade in den USA jemand gewonnen, der hat am lautesten geschrien. Und es ist erschreckend, dass es offenbar zu vielen Menschen egal ist. Das ist ein Problem, aber das heißt nicht, dass wir uns diesem Niveau anpassen sollten.
Es geht ja noch weiter. Diese Woche hat die AfD ihren Unmut gegenüber Vibratoren geäußert, die ja schuld daran seien, dass deutsche Frauen so wenig Kinder bekommen würden. Oder in Sachsen erklärte die AfD ihre Vorstellung von sexueller Aufklärung, die dann sexuelle Vielfalt klar ausschließt. Die klassische Familie und die Ehe zwischen Mann und Frau wird da so als primäres Lebensziel bezeichnet.
Da sehen wir eben auch, dass eine AfD ist gegen Aufklärung. Also darüber, Menschen überhaupt zu informieren, was in unserer Gesellschaft an Sexualitäten, an Identitäten existiert und dass allen Menschen unabhängig vom Geschlecht und von der sexuellen Orientierung aber auch Respekt zukommen sollte. Und das ist natürlich, zeigt sich das aber auch in solchen Papieren wie jetzt von der AfD in Sachsen-Anhalt, als dann plötzlich es hieß, 2,1 Kinder pro Frau sollen im Grundgesetz verankert werden. Das haben sie zwar dann ein bisschen zurückgeschraubt, aber am Ende ist die Botschaft klar. Es geht auch immer mehr in Richtung, sexuelle, nicht nur sexuelle Aufklärung zu beschneiden, sondern auch sexuelle Selbstbestimmung.
Letzte Frage, was kann man denn dann auch in dieser Formulierung der AfD nach dieser Regelung für Kinder, wird ja deutlich, da ist so ein Wunsch nach irgendwie guten alten Zeiten und die deutsche Bevölkerung soll sich vermehren und das Familienbild ist ein traditionelles. Was kann man dem eigentlich entgegenstellen?
Dem kann man vor allem entgegenstellen, sollte man auch, dass nur eine plurale Gesellschaft, eine vielfältige Gesellschaft und eine Gesellschaft, die ihre Vielfalt auch schätzt, wertschätzt, eine positive Gesellschaft ist oder überhaupt eine, in der es Menschen gut geht. Weil wenn wir von sogenannten guten alten Zeiten reden, müssen wir uns angucken, wem ging es denn da gut? Das waren eben weiße, heterosexuelle Menschen in der Kleinfamilie. Aber Deutschland besteht nicht nur aus weißen, heterosexuellen Menschen in der Kleinfamilie. Und deswegen müssen wir uns ganz klar gegen solche Einschränkungen, wie sie durch die Freiheitsbeschneidung einfach, wie sie durch die AfD repräsentiert werden, müssen wir uns ganz klar positionieren.
Fordert Anne Wizorek in Eine Stunde Liebe. Auch wenn die Skype-Schalter etwas wackelig war, danke für das Gespräch.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Kommen wir zum Ende der Sendung, zu mehr Liebe, endlich. Noch einmal aber mit Blick über den großen Teich. In New York, da hat die Schweizer Journalistin Yvonne Eisenring eines ihrer 50 Dates gehabt, über die sie in ihrem Buch schreibt. Titel Ein Jahr für die Liebe. Und die Idee dahinter ist, Yvonne ist so durch 12 Länder gereist, auf der Suche eben nach der Liebe. Und die Männer vom Big Apple waren da eher so ein bisschen unverbindlich.
Also es heißt zum Beispiel, dass der New Yorker immer hofft, dass hinter der nächsten Tür noch jemand Besseres wartet. Und ich glaube, das stimmt schon ein bisschen. Also so in der Lockerheit ist halt auch sehr was unkonkret. Also so, man will sich nicht festlegen. Also ich fand das ja irgendwie für den Anfang super, weil ich wollte ja auch, also ich wollte ja gar nicht irgendwie da stehen bleiben und fand das natürlich wahnsinnig berauschend und faszinierend und so. Aber ich glaube, wenn man jetzt da so was ganz, ganz Ernstes will, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger.
So, und jetzt kleines Teasing. Mehr von Yvonne erfahrt ihr am Sonntag, in Dein Sonntag, mit unserem Sebastian Sonntag. Der fragt die buchschreibende, männerdatende Journalistin Yvonne Eisenring dann ab 10 Uhr aus. Und es gibt eine kleine Verbindung zwischen Yvonne und Miri aus unserem Liebestagebuch Unverbindliche Männer. So einen hat Miri im Urlaub auch kennengelernt.
Ich dachte, ich habe ja ein bisschen Urlaub von allem, auch von Männern, aber irgendwie kriege ich das nicht so ganz hin. Und zwar hatte ich einen schönen, netten Haar-Animateur, total klischeehaft. Ich war mir nicht ganz sicher, ob er mich gut findet, aber allein schon zum Beispiel beim Tischtennis, dieses klischeemäßige, solche zeigen, wie man den Schläger hält. Also das war dann irgendwann auch sehr auffällig und auch diese Nähe, die er gesucht hat. Dadurch, dass wir Barhopping gemacht haben, sind wir natürlich irgendwann mal von der Gruppe getrennt worden, haben uns auf ein Mäuerchen gesetzt und da haben wir uns einfach geküsst. Also es kam halt, ich weiß nicht, von alleine. Das sind so Momente, die kann man nicht steuern. Da kann man auch nicht sagen, wer war es. Dann hat man schon direkt gemerkt, so wow, heute geht noch was. Aber wie machen wir es? Weil ich direkt gemerkt habe auch, er wollte einfach nicht, dass die anderen mitbekommen, dass wir was haben, was ich auch verstehen kann. Dann war irgendwie in der Nähe ein Geräteschuppen. Da waren halt die ganzen Animateursachen drin. Da waren natürlich auch ein paar Matratzen drin, Luftmatratzen. Also klar, wir waren auch betrunken, angetrunken, aber diese Leidenschaft, die sich aufgebaut hat durch die ganzen Treffen, die ist einfach einmal so rausgekommen und das war total toll. Und man hat diese innere Befriedigung, dass man jetzt Sex hat. Das war total wild. Also wir haben uns die Klamotten quasi vom Leib gerissen, wir sind übereinander hergefallen. Ich hätte auch nie gedacht, dass er so versaut ist. Der war ja vorher immer so süß und so lieb und nett. Und da weiß man natürlich nie, als Frau ist er vielleicht auch eher so der Zärtliche im Bett, aber nein, war er nicht. Also es war wirklich, auch vom Orgasmus her, ein Feuerwerk. Die Sonne ist aufgegangen, ich bin dann halt ins Zimmer zurückgeschlichen, ich habe ja nicht alleine im Zimmer geschlafen. Und es hat auch wirklich keiner mitbekommen, muss man sagen, nur danach, die Tage waren ein bisschen komisch. Es war, glaube ich, echt diese Steigerung und dann hat man es getan und danach war irgendwie ein bisschen die Luft raus, auch wenn er total süß und nett war. Das Problem leider an der Sache ist, dass ich mich schon ein bisschen in ihn verguckt habe. Ich glaube, das ist immer so das Problem, dass er auch unerreichbar ist, weil es ist einfach eine Insel, wo er drauf lebt. Ich bin jetzt wieder zurück und irgendwie stürzt so ein bisschen alles auf mich ein, auch gerade, weil ich die beiden Alexanders ja auch habe. Eigentlich ein toller Urlaub. Auf der einen Seite bin ich super gut erholt, auf der anderen Seite habe ich so ein Stück Herz einfach auch dagelassen und mich da wieder in etwas verrannt, verguckt. Und alles andere muss ich jetzt erstmal sacken lassen und schauen, wie es weitergeht.
Miri und die Liebe. Das Ganze könnte jetzt auch den Titel Der dritte Mann haben, ne? Wir bleiben dran im Liebestagebuch. Und überhaupt, für mehr Liebe in der Welt, sagt Shanli Anwar. Und ich danke euch fürs liebevolle Lauschen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.